ARD Sounds. So it's gonna be forever,
or it's gonna go down in flames. Taylor Swift hat Ja gesagt zu Travis Kelce. Mitten in New York, 1000 Gäste waren dabei. Alter, was das gekostet haben muss. Aber nicht nur Promis geben jede Menge Geld für ihre Hochzeit aus. Auch Hochzeiten von, ich sag jetzt mal, uns Normalos werden immer teurer. Und jetzt im Sommer ist Hochsaison. In den nächsten etwas mehr als 10 Minuten klären wir, warum werden Hochzeiten immer teurer? Was gibt es für Hochzeitstrends und wie wird man eigentlich Wedding Planner? Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, kurz gehört, schnell kapiert. Uns findet ihr immer in der ARD Sounds App, ohne Werbung und weitere Kosten. Meine Kollegin Wiebke Nielsen hat sich in Sachen Heiraten schlau gemacht und deswegen hole ich sie mir jetzt in den Podcast. Mein Name ist Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Wiebke.
Hallo Nils.
Wiebke, die allermeisten Hochzeitsfeiern finden im Sommer statt, zwischen Mai und September. Wer freut sich denn eigentlich jetzt mal abgesehen von dem Paar und den Gästen so noch alles dran? Also wer verdient an denen?
Na natürlich Floristen, Brautmodengeschäfte, Caterer, aber auch Weddingplanner, klar, und Vermieter von Locations wie Gutshäusern oder anderem. Schätzung zufolge ist die gesamte deutsche Hochzeitsindustrie ja rund 6 Milliarden Euro schwer.
6 Milliarden?
Richtig viel. Alter. Genau. Ja, und viele Gäste reisen ja auch extra für eine Hochzeit irgendwo hin an. Das heißt, die müssen auch noch vor Ort übernachten, müssen essen. Ja, und so freuen sich dann auch noch Beherbergungsbetriebe und Gaststätten.
Okay, und kann man so ein bisschen runterbrechen? Eine einzelne Hochzeit, was kostet die heutzutage im Schnitt?
Das ist echt teuer. Das hat mal das Online-Hochzeitsplanungsportal ReadyPlace ermittelt. Die erheben jedes Jahr in Umfragen eine große Hochzeitsstudie, so heißt das. Und von 2024 sind die aktuellsten Zahlen. Da hat tatsächlich eine durchschnittliche Hochzeit 15.452,50 € gekostet.
15.000 und ein paar zerquetschte.
Richtig,
okay.
Genau.
Meine war teurer.
Noch teurer sogar, da kommen wir noch zu. Mit im Schnitt, muss man ja auch wissen, 66 Gästen. Die Hälfte von dieser Summe übrigens geht für Location und Catering drauf. Bei euch wahrscheinlich war das auch so.
Ja.
Das sind rund 8.000 € und hinzu kommen dann noch Kosten, ne, für alles Mögliche, für Anzüge, für Brautmode, für Ringe, Deko, Blumen und Papeterie. Also das ufert ja aus, ne? Das ist ja von bis. Und dazu habe ich mal Anna-Maria Rock befragt. Sie ist auch selbst Weddingplanerin und Mitglied im Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Sowas gibt es auch in Deutschland. Und sie erklärt mal, was da genauso teuer ist oder auch immer teurer wird.
Es geht ja los quasi bei Logistik, Textilwäsche. Das geht über die Hochzeitstorte tatsächlich. Butter, Milch, Rohstoffe explodieren. Personalkosten. Ich habe erhöhte Spritpreise, die quasi dann auf den Kunden umgelegt werden müssen. Oder ob das dann nachher das gute Rinderfilet ist, was teurer geworden ist.
Ja, und ne, da kommen dann eben diese Summen zustande. Ne? Alles summiert sich auf. Und die von Anna-Maria Rock geplanten Hochzeiten, die sind übrigens nochmal in einer anderen Liga, weil sie plant für Unternehmer, für Influencer, für Promis.
Natürlich.
Und da, ja. Und da liegt das Mindestbudget sogar, sagte sie, bei 40.000 bis 50.000 €.
Eieiei.
Im Schnitt, wie gesagt, eine normale deutsche Hochzeit liegt bei rund 15.000 €. Aber auch das ist für viele Menschen sehr viel Geld oder sogar gleich unbezahlbar.
Das muss man wirklich haben.
Also ja, muss man oder man verschuldet sich im Zweifel sogar noch.
Oder und ich die Eltern da mal, bezahlen das.
Das gibt es auch zum Teil, aber auch nicht so häufig. Ja.
Ah.
Auf jeden Fall habe ich da mal eine Straßenumfrage zugemacht. Ja, und die Leute in Hamburg, die waren angesichts dieser Summe oder dieser Summen geteilter Meinung.
Um Gottes Willen, das ist ja der Wahnsinn.
Das ist für mich viel zu viel. Ich hätte mir ein Auto gekauft, eine Reise gemacht, Möbel gekauft.
So grob über den Daumen gerechnet hätte ich gesagt 15.000 bis 20.000 Euro. Ordentlich Leute einladen, möchte auch einen schönen Tag haben und da sollte auf jeden Fall nicht gespart werden.
Wir haben damals knapp 10.000 bis 15.000 ausgegeben, glaube ich. Es war hauptsächlich, glaube ich, Essen und Getränke.
Ich habe einen jungen Sohn und ich höre, alle heiraten auf Mallorca oder in Italien. Das kann ich mir schon vorstellen, das kostet schon über 30.000, 40.000 Euro. Das sollen die Leute machen, einmal im Leben.
Ja, einmal im Leben, aber vielleicht auch zweimal. Ich sag mal so, meine eigene Hochzeit hat damals knapp 20.000 Euro gekostet, war aber auch in Schottland, also im Ausland. Ich erinnere mich noch, das Catering, das war echt das Teuerste, war aber auch gut. 100 Gäste, also war
groß. Überm Schnitt, ja, überm Schnitt.
Überm Schnitt. Okay, aber sag mal, hat man nicht auch so ein bisschen in der Hand, dass man vielleicht an den Kosten drehen kann? Weil das habe ich damals auch gemerkt. Also ich meine, 100 Gäste, jede Menge Catering. Wiebke, wo kann man denn sparen?
Indem man tatsächlich weniger Gäste einlädt. Genau, das ist auch der Trend, der geht dahin. Sagte mir eben auch Anna-Maria Rock. Weniger Gäste heißt dann mehr Budget pro Kopf für den Einzelnen. Oder was auch ein Trend ist, gleich ganze Hochzeitswochenenden. Sie nennt das Wonderful Wedding Weekend.
Wir wollen zum Beispiel am Freitag anreisen, haben ein schönes Get-Together, Pre-Evening, dann den Hochzeitstag und vielleicht am Sonntag noch den Brunch oder eine rauschende Poolparty. Das ist natürlich für 40 Gäste dann gerade perfekt.
Und außerdem ist auch ein Trend, laut dem Bund Deutscher Hochzeitsplaner, die Individualisierung oder auch Personalisierung. Dazu mal die Vorsitzende von dem Bund, Nancy Krüger-Klehm.
Wir haben es alle gesehen, Travis Kelce und Taylor Swift mit ihren gebrandeten Servietten und Eiswürfeln und überall da Monogramme mit drauf zu bringen. Das ist schon lange ein Trend, der jetzt natürlich die Höchstform annimmt. Es wird immer mehr auch investiert in tolle florale Gestecke und ausgefallene Torten.
Branding im Eiswürfel, Wiebke, echt jetzt?
Ja, scheinbar schon.
Okay, wow, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber sag mal, eine kurze Frage zwischendurch. Du hast ja jetzt mit so Menschen aus der Branche gesprochen, die Wedding-Planner sind. Wiebke, ich frage für eine Freundin, wie wird man denn Wedding-Planner?
Das ist tatsächlich ja kein geschützter Beruf. Also das ist kein geschützter Berufstitel. Dazu habe ich natürlich auch den Verband gefragt. Und die sind da auch recht picky, was so das Aufnehmen neuer Mitglieder in ihren Bund betrifft, um so ein gewisses Qualitätsniveau auch sicherzustellen.
Kommt also nicht jeder rein?
Da kommt nicht jeder rein. Man muss schon so gewisse Vorerfahrungen aus dem Eventmanagement, vielleicht sogar aus der Gastro auch mitbringen. Mhm. Das hat zum Beispiel auch die Vorsitzende Nancy Krüger-Klehm. Ja, und ich fand interessant, wie sie zum Beispiel auch dazu gekommen ist. Wir hören sie noch mal kurz.
Ich war ganz lange Zeit im öffentlichen Dienst, habe dort Projekte geleitet im Finanzwesen und habe irgendwann entschieden, ich möchte gerne was Schönes planen. Nicht nur Finanzen, sondern tolle Feste und natürlich die Hochzeiten vorne rangestellt.
Okay, kann ich auch irgendwie verstehen, weil ganz ehrlich, Hochzeiten organisieren macht mehr Spaß, ne? Ja. Als so andere Sachen, die sie
aber
vorher
ist
gemacht
auch Aufwand,
hat.
Also.
Ja, aber du hast ja erstmal grundsätzlich per se glückliche Menschen dabei.
Stimmt,
und ich sag mal, das macht dann schon mehr Spaß. Aber Wiebke, wenn Leute so jemanden beauftragen für eine große, glitzernde, tolle Hochzeit, warum eigentlich? Also ganz ehrlich, wo kommt dieses Bedürfnis her, so groß und prunkvoll und immer toller heiraten zu wollen? Oder ist das was Neues?
Ja, also es hat schon wohl zugenommen in den letzten Jahren und da haben sich auch schon Soziologen mit befasst. Professor Andrea Bührmann zum Beispiel von der Uni Göttingen. Und die sagt zum Beispiel auch, dass diese großen Hochzeiten sowas haben von, ja, was nach außen tragen. Hochzeiten sind nicht mehr nur in der Familie, im familiären Rahmen, sondern mehr in einem öffentlichen Rahmen. Geht schon damit los, dass man den Antrag oder den Verlobungsring und so weiter schön prominent auf Insta oder auf Social Media postet.
Natürlich.
Und später natürlich auch die tollen Hochglanzfotos oder Videos vom Fest, ne? Und wir kennen das alle wahrscheinlich oder viele, man möchte schon auch Likes damit bekommen, zumindest unterbewusst. Und spannend fand ich auch außerdem noch, dass viele wohl laut der Soziologin auch so Rollenklischees auf den Hochzeitsfotos nochmal nachspielen.
Was?
Ja,
Rollenklischees auf
Hochzeitsfotos. Also vor allem jetzt bei Mann und Frau sozusagen.
Der starke Mann und so.
Ja, genau, der dann so hinter der Frau oder über der Frau auf jeden Fall steht, sich so über sie rüberbeugt, so, ne? Sie beugt sich so oder lehnt sich so nach hinten, lehnt sich an. Das spielen die dann so einen Tag quasi, führen die das so auf, so an diesem Tag, auf diesem Foto. Ja, und danach ist wieder Alltag und das steht dann auf einem anderen Blatt, ob sie nicht vielleicht doch, es ist ja bei vielen, ne, auch ökonomisch gleichberechtigt sind, beziehungsweise wer da mehr verdient, kann ja auch die Frau sein. Das ist auf diesen Bildern aber nicht zu sehen. Da spielt man einmal nochmal das klassische Modell.
Okay, ich habe jetzt 15.000 Fragen auf einmal. Die allererste ist, wenn irgendjemand uns zuhört und ein Hochzeitsfoto gemacht hat, wo es genau andersrum ist, wo die Frau mega stark ist sozusagen und irgendwie den Mann über die Schwelle trägt, wirtschaft@ndr.de
genau.
Ist unsere E-Mail-Adresse.
Bitte.
Wir freuen uns auf diese Fotos.
Hab ich auch gedacht.
Das wird richtig, richtig toll.
Bitte einschicken, ja.
Und du hast aber eben noch, Wiebke, wir sind ein Wirtschaftspodcast, du hast das Geld angesprochen, das Einkommen und wo du das ansprichst, fällt mir natürlich eins ein, Ehevertrag. Jetzt nicht so romantisch, ne? Aber gehen wir mal davon aus, irgendwie eine Ehe kann ja auch mal scheitern. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wie sieht's aus, Thema Ehevertrag? Ist es dann besser, einen zu haben?
Also Familienrechtsanwälte empfehlen es natürlich, da werden wir auch noch eine hören. Und die Zahlen, naja, die sagen auch, dass 37% aller Ehen deutschlandweit geschieden werden. Und das im Schnitt nach 14 Jahren und 7 Monaten. Und auch fand ich interessant, der Anteil derer, die erst nach der Silberhochzeit, nach 25 Jahren, dann doch noch das Handtuch werfen, der ist auch größer geworden. Also mittlerweile macht das fast ein Sechstel aller Geschiedenen, dass sie wirklich nach der langen Zeit dann doch nochmal getrennte Wege gehen.
Und was kostet eine Scheidung durchschnittlich?
Ja, jetzt jetzt kommen so die ganz spannenden Fragen. Ja. Also da ist es so, die harten Zahlen. Das Gericht nimmt das Nettoeinkommen beider Ehegatten mal 3. Das ist dann der Verfahrenswert. Mhm. Und aus dem ergeben sich dann Kosten fürs Gericht, für Anwälte und für Notare. Und dann gibt es noch durch das Vermögen eine sogenannte Streitwerterhöhung.
Okay, ich habe jetzt eine Zwischenfrage. Nehmen Sie das Jahreseinkommen oder das Monatseinkommen?
Monat mal 3.
Okay, geht ja eigentlich dann, ne? Und diese Streitwerterhöhung durch ein Vermögen, das klingt kompliziert und teuer, liege ich richtig?
Je mehr Vermögen da ist auf beiden Seiten, umso teurer wird das Ganze, wird der Streitwert.
Vielen Dank fürs Erklären. Mhm. Okay, dann mal wieder zurück zum Thema Ehevertrag. Also das machen ja schon viele direkt bei der Eheschließung für den Fall der Fälle. Und dann wird ja immer gesagt, solange ihr euch lieb habt, dann geht es auch wirklich am besten, das zu machen.
Ja.
Wenn man das jetzt aber nicht da direkt gemacht hat, ist dann der Zug abgefahren?
Nee, kann man auch noch während der Ehe abschließen.
Okay.
Auf jeden Fall.
Und für wen ist das eigentlich sinnvoll? Für alle?
Ja, also dazu habe ich eine Familienrechtsanwältin eben auch befragt, Nadine Rumpke, und sie sagt:
Grundsätzlich macht es Sinn, wenn unterschiedlichste Vermögenswerte da sind. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, gerade für Frauen, die hochqualifiziert ausgebildet sind, die meistens immer noch dann, wenn gemeinsame Kinder aus der Ehe hervorgehen, schon in ihrer Erwerbstätigkeit dann eher Einschränkungen hinnehmen, dass dann auch dementsprechend über Kompensationen im Unterhalt oder irgendwas gesprochen wird, weil bestimmte ehebedingte Nachteile holen sie nicht unbedingt wieder auf.
Ja, und ich fand auch einen anderen Ton von ihr noch sehr interessant. Das war so eine Analogie zur Krankenversicherung. Haben wir ja alle, müssen wir alle haben, aber wir haben die ja auch nicht, um krank zu werden, sondern um abgesichert zu sein.
Sie haben eine Krankenversicherung, damit wollen sie nicht krank werden, sondern das ist die Absicherung für den Notfall. Und das ist auch der Ehevertrag. Einen Ehevertrag schließen sie zu guten Zeiten. Da geht man normalerweise noch fair und mit Respekt miteinander um.
Denn bei einem Ehevertrag geht es eben grundsätzlich darum, die gesetzlichen Auswirkungen abzumildern, die greifen, sobald man heiratet. Ne, man hat ja dann auch gewisse Pflichten, sage ich mal, gegenüber dem Ehepartner. Man ist nämlich eine sogenannte Zugewinngemeinschaft per Gesetz, und bei einer Trennung kann man dann den Zugewinnausgleich beantragen.
Was heißt das konkret?
Das bedeutet, dass alles, was man während der Ehe, also in diesem Zeitraum, an Vermögen dazugewinnt, also spart oder anspart, dass das dann ausgeglichen wird. Beispiel, sagen wir jetzt mal, eine Lea, die spart im Laufe der Ehe 40.000 Euro an und Lukas, ihr Mann, ja, nur so 10.000.
Der hat das Sparen nicht so drauf.
Nö, der gibt immer viel aus, keine Ahnung. Dann gibt es ja zwischen den beiden Summen eine Differenz von 30.000. Mhm. Und die wird dann durch 2 geteilt, also Lukas würde dann 15.000, die Hälfte, bekommen, und das ist dann sein Zugewinnausgleich. Gilt aber übrigens nicht, das ist vielleicht auch gut zu wissen, für Erbschaften oder Schenkungen, die man persönlich bekommt, ne, als individuelle Schenkung von irgendeinem Onkel oder so, und auch nicht für Schulden des Partners, die übernimmt man nicht mit. Und man kann auch, also wichtig zu wissen, auch festlegen, dass es diesen Zugewinnausgleich erst ab einer gewissen Mindestdauer der Ehe gibt. Ne, nicht irgendwie heiraten, ein halbes Jahr später die Scheidung einleiten oder so.
Du musstest schon mit mir ein bisschen aushalten.
Genau, erst dann hast du Anrecht auf meine Ersparnisse. Oder man kann auch festlegen, dass es diesen Zugewinnausgleich nur gibt, wenn der andere Partner verstirbt, also nicht, wenn er sich trennt.
Okay. Und es gibt aber noch eine andere Sache. Das war Diskussion bei meiner Scheidung, als wir sie gemacht haben, der sogenannte Versorgungsausgleich. Mhm. Ich habe mich damals beraten lassen und eigentlich ehrlich gesagt nur so ein bisschen genickt und aha gesagt, aber du weißt es besser. Was steht dahinter?
Genau, es geht um den Ausgleich der Rentenanwartschaften, der angesammelten Rentenpunkte, entweder in der gesetzlichen Rentenversicherung oder eben der Anrechte in der Beamtenversorgung, privaten oder betrieblichen Altersvorsorge. Ja, und Hintergrundgedanke ist, dass beide quasi etwas in die Ehe von ihren Fähigkeiten einbringen. Jeder trägt irgendwie zu bei, sei es eben durch Erwerbsarbeit, aber auch durch Haushaltsführung oder Kindererziehung zum Beispiel. Mhm. Also man geht davon aus, dass man sich in einer Ehe gegenseitig den Rücken frei hält, ne, und dass deswegen alles, was man so erwirtschaftet, während der Ehe auch aufgeteilt wird.
Da schimmert aber auch so ein bisschen durch, dass man so auch davon ausgeht, dass vielleicht einer von beiden mal eine Zeit lang weniger arbeitet oder sowas. Ne?
Ja.
Also sprich Kinder kriegen, auf Kinder aufpassen oder vielleicht auf bedürftige Angehörige aufpassen.
Ja, so ist es auch bei vielen scheinbar, ne? Und deswegen ist das vom Gesetzgeber mitgedacht.
Okay.
Und gut. Ist auch so festgelegt. Also diesen Versorgungsausgleich, der ist wirklich schwieriger auch zu modifizieren in einem Ehevertrag als der Zugewinnausgleich. Mhm. Also diese Rentenpunkte, die sind relativ fix. Da kann man sicherlich auch noch was drehen mit einem Anwalt im Vertrag, aber das ist nochmal fixer als der Zugewinnausgleich.
Mhm. Ja, wir haben darauf verzichtet, weil wir einfach, mein Ex-Mann und ich, wir haben gesagt, nee, komm, ist zu kompliziert, lass mal.
Ja, auch wenn es sehr ähnlich ist, ne? Das habe ich auch gelesen, dann wird teilweise auch darauf verzichtet, weil es dann ein Nullsummenspiel quasi ist. Ne?
Eben, Einkommen war mehr oder weniger gleich. Mhm. Und wo wir jetzt über diese ganzen juristischen Sachen sprechen, Wiebke, du hast doch zum Thema Ehevertrag auch nochmal eine Meinung auf der Straße eingeholt. Wir hören mal rein, was da rausgekommen ist.
Da bin ich relativ romantisch. Wir haben das nicht gemacht.
Es ist gut zu wissen und später keine Probleme zu haben. Das ist gut, vielleicht ist nicht unromantisch.
Ich würde mich heutzutage schlau machen, ja. Man hat ja auch eigenes Geld.
Haben wir schon drüber gesprochen, haben beide entschieden, brauchen wir nicht. Da kommt es ja auch drauf an, wie viel bringt man in die Ehe mit. Bei uns ist das alles sehr ausgeglichen und wenn geschieden wird, dann teilen wir auch.
Genau, also man hört auch geteilte Meinung, ne? Aber immerhin kann man sagen, dass die Scheidungen überhaupt seit gut 20 Jahren in Deutschland immer weiter zurückgehen, laut Statistischem Bundesamt.
Och Wiebke, das ist eine gute Nachricht. Wie sieht es denn mit den Eheschließungen aus? Gehen die denn dafür auch hoch?
Nee, die gehen auch zurück. Oh. Ja, tatsächlich ist es sogar so, dass die Zahl der Eheschließungen auf dem historischen Tiefstand ist, mit knapp 349.000 im vergangenen Jahr. Ja, ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnung vom Statistischen Bundesamt im Jahr 1950.
Alter Schwede. Gut, dann wundert es mich auch nicht, wenn die Scheidungen runtergehen, wenn ja weniger Ehen geschlossen werden. Wiebke, das klingt alles furchtbar. Stirbt die Romantik aus?
Ich weiß es nicht, aber ich will es nicht hoffen. Ich will auch mit einem guten Ocho, mit einem guten Fall schließen.
Ja.
Und zwar haben mir manche Passanten bei meiner Straßenumfrage auch erzählt, dass sie eher so klein heiraten würden oder das auch gemacht haben in der Vergangenheit. Und besonders eine Frau hat mich da besonders berührt, die ist vielleicht so um die 70 und sie sagte mir, ihre Hochzeit war auch klein.
Das war in einem Studentenwohnheim und die Studenten, die haben uns geholfen praktisch so mit Essen, mit Getränken, mit Auto, also zu Standesamt. Das war ganz, ganz einfach. Und trotzdem sind wir 50 Jahre zusammen. 2 Kinder, 5 Enkelkinder und das Leben geht weiter.
In diesem Sinne, also kann auch gut gehen, ne? 50 Jahre lang.
Dankeschön, Wiebke.
Ja.
Vielen Dank, Wiebke Nielsen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne.
Das war die volle Dröhnung zum Thema Heiraten und ihr bekommt jetzt eine Pause von uns, denn wir machen Sommerpause. Die nächste Woche sind wir nicht da, dann sind wir aber wieder zurück und schicken euch ein paar Best-of-Folgen auf die Ohren. Keine Sorge, die Folgen haben wir alle vorher nochmal durchgehört, die sind dann alle noch aktuell und ihr hört das Schönste und Beste, was wir in den letzten Monaten für euch rausgehauen haben. Mein Name ist Nils Walker, ich verabschiede mich jetzt in die Sonne, macht es gut, tschüss!